Liebe Freunde, ich lese gerne Heiratsannoncen. Und da wundert mich immer, was manche Leute so für merkwürdige Vorstellungen haben. Da wünscht sich zum Beispiel ein junger Mann eine Partnerin mit Sinn für gemütliches Heim. Also ich bitte euch, mit 18 Jahren schon von der Gemütlichkeit schwärmen, da sieht man, es gibt junge Leute, die sind mit 18 Jahren schon vollkommen fertig. Fix und fertige Spießer. Und dann gibt es Leute, die sind noch mit 80 Jahren so munter und kregel, dass sie noch eine ganze Weltreise antreten. Da hat zum Beispiel neulich, das heißt, es ist schon eine Weile her, also überneulich, bei uns in Karl-Marx-Stadt ein 80-jähriger Mann eine Reise angetreten bis in den Kaukasus. Aber nicht mit dem Flugzeug, das ist ja keine Kunst sowas, sondern der ist gefahren mit einem Trabanten, mit einem über 10 Jahre alten Trabanten. Das ist eine ganz schöne Leistung. Also für das Fahrzeug. Der stammt übrigens aus dem Kaukasus. Also nicht der Trabant, sondern der alte Mann, der stammt von dort. Ihr wisst ja, hinten im Kaukasus, da werden die Leute noch sehr alt, auch heute. Ich habe in der Zeitung gelesen, das habe ich mir ausgeschnitten, da stand jetzt mal drin, der älteste Bürger der UdSSR und vermutlich der ganzen Erde, Shirali Mifimov, ist im Alter von 168 Jahren im Kaukasus verstorben. Im Kaukasus. Wisst ihr, warum die so lange leben dort? Das ist ja klar, die haben dort eine gesündere Lebensweise als wir. Keine Umweltverschmutzung, dort gibt es keine Karo. Und gesunde Ernährung. Nicht immer bloß Rostocker und Makrelen in Senftunke und so, sondern richtig. Knoblauch und Ziegenkäse. Da kann der Mensch gut 100 Jahre davon werden. Ich erzähle euch heute Abend von einem Mann, der ist sogar noch älter geworden als der Shirali Mifimov. Und der Mann, von dem ich euch heute erzähle, der hat noch mit 75 Jahren eine Reise angefangen, die ihn eine lange Zeit über viele tausende Kilometer geführt hat. Aber nicht mit dem Trabanten, der ist zu Fuß gegangen. Die Geschichte, die ich euch erzähle, die spielt zu einer Zeit, da gab es noch gar keine Trabanten. Man nennt sie deshalb auch die gute alte Zeit. Das war so vor ungefähr 4000 Jahren, da unten in der Drehe von Mesopotamien und Palästina. Es ist die Geschichte von Abraham. Wenn ein Mann, der alles hat, was er braucht, und dem nichts fehlt, und der sein Leben sowas gebracht hat, der schon einen Namen hat und Besitz hat und Reichtum hat, wenn der aufbricht und alles verlässt, was er hat, und aufbricht in ein vollkommen ihm unbekanntes Land und tausende Kilometer jahrelang marschiert, um dieses ihm selber unbekannte Ziel zu erreichen, da muss er ganz bestimmte Gründe dafür haben. Der Grund, warum Abraham losging, so steht es hier in der Bibel, im ersten Buch Mose, Kapitel 12, war, dass Gott ihn gerufen hatte. 1. Mose 12, Vers 1. Und Gott sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und aus deiner Familie und aus deinem Vaterhaus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Der Abraham, der hätte bis an sein Lebensende seine Ziegen gehütet und seinen Ziegenkäse gefressen. Der wäre nie über den Rand seiner Klitsche rausgekommen, der wäre namenlos untergegangen unter den Menschen der Vorgeschichte, von denen wir eben gesungen haben, deren Namen längst verklungen sind. Der Abraham, der wäre längst vergessen, wenn ihn nicht Gott angesprochen hätte und wenn ihn nicht Gott aus seinem alten Trott rausgerufen hätte. Dieser eine Satz, mit dem das Kapitel hier losgeht, und der Herr sprach zu Abraham, der macht aus diesem Mann einen Menschen, von dem es sich überhaupt erstmal lohnt zu reden, noch nach Jahrhunderten, noch nach Jahrtausenden. Und ich sage euch gleich von vornherein, ich rede von diesem Abraham bloß deswegen, weil der Gott, der den gerufen hat, der gleiche Gott ist, der mich gerufen hat und der den Gottfried gerufen hat, der heute gesungen hat und viele, die hier in der Kirche sind und der auch dich ruft, Manche Leute, die unterhalten sich gerne über Gott und diskutieren darüber, ob es den gibt oder ob es den nicht gibt. Solche Leute, die solche Diskussionen führen, die haben überhaupt keine Ahnung, wer Gott ist. Gott ist doch kein Diskussionsgegenstand, über den du so reden kannst mit der Zigarette in der Hand, wo man dann zu dem Ergebnis kommt, den gibt's oder den gibt's nicht. Gott ist kein Diskussionsgegenstand, sondern das ist einer, der dich zur Diskussion auffordert, der dich nämlich etwas fragt und du hast zu antworten. Das ist einer, der dich ruft, der dich fordert, der dich herausfordert, der dich verändert. Das Leben Abrahams, das war von dem Moment an verändert, als Gott ihn gerufen hatte. Von diesem Moment an, da konnte er nicht so weiterleben wie bisher. Selbstverständlich hat Gott den Abraham nicht gezwungen. Gott zwingt keinen Menschen. Er zwingt niemanden. Er zwingt auch dich nicht. Du kannst, wenn du willst, aus dieser Kirche heute Abend so rausgehen, wie du hierher gekommen bist. Mit den gleichen Problemen, den gleichen Ängsten, den gleichen Schulden. Aber wenn du willst, kannst du als ein neuer Mensch aus dieser Türe wieder rausgehen. Es liegt an dir. Es ist deine eigene Entscheidung. Gott zwingt dich zu überhaupt nichts. Und hier in diesem Hause gibt es keine Gehirnwäsche. Hier gibt es ein Angebot. Und Gott fragt dich, ob du willst, aber er wird dich nie zwingen. Denn Abraham hat er nicht gezwungen. Abraham hätte Nein sagen können zu Gottes Plänen. Der hätte ja sagen können, was willst du mit mir alten Knacker noch anfangen? Mit mir ist doch nicht mehr viel los. Such dir für deine Pläne lieber einen jungen Mann. Ich krieg schon bald Rente. Lass mich nur in Frieden mit deinem Zeug. Ich glaube nicht, dass der Abraham in Frieden hätte weiterleben können. Das ist eine alte Erfahrung, wen Gottes Ruf einmal getroffen hat. Wer den Ruf Gottes mal gehört hat in seinem Leben, der kriegt das nie wieder los. Und wer diesem Ruf nicht folgt, der hat nie wieder Ruhe und wirklichen Frieden. Wenn uns im Berufsleben mal irgendwie so ein Ruf trifft, dass man woanders hinkommen soll oder eine andere Stelle einnehmen, das ist nicht so problematisch. Ist eine Weile Unruhe, du überlegst, gehst du oder gehst du nicht. Und egal wie du dich entscheidest, es zieht dann schon wieder Ruhe ein. Das ist unmöglich, wenn der Ruf Gottes einen Menschen einmal getroffen hat. Da bleibt nicht alles so wie früher, da geht es nicht so weiter wie bisher. Und deswegen ist das nämlich ziemlich gefährlich, wenn du an einem Abend wie diesem hier oder überhaupt in dieser Woche hierher kommst. Hier ist ja keine fromm versierte Unterhaltungsshow, wir machen hier keine harmlosen Kulturabende. So, hier ist ein Gottesdienst, das heißt, hier redet Gott mit dir, hier spricht Gott dich an. Du wirst hier konfrontiert mit einem, wir haben diesen Namen ja hier oben hingeschrieben, mit einem, der von sich selber mal gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Und von dem es in der Bibel heißt, Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist und alle, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde, müssen niederknien und ihn anbeten und bekennen, dass er der Herr ist. Von dem rede ich hier. Mit dem wirst du hier konfrontiert. Und du wirst hier vor eine Entscheidung gestellt. Nämlich vor die Entscheidung, willst du mit diesem Gott leben? Willst du auf seinen Ruf hören? Willst du ihm gehorchen? Willst du ihm nachfolgen? Willst du dich von ihm beschenken und glücklich machen und segnen lassen? Oder willst du so weiterleben wie bisher, nach deinem eigenen Kopf? Darum geht es, um diese Entscheidung. Und deshalb sage ich, ist es gefährlich für euch, wenn ihr hierher kommt. Wenn ihr euch nämlich gegen Gott entscheidet, da verliert ihr den Frieden eurer Seele für dieses Leben und auch für die Ewigkeit. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn ihr euch für Gott entscheidet, das ist auch nicht gerade ein Zuckerlecken, sondern da geht erst recht was los. Deswegen heißt ja das Thema heute Abend, da hört die Gemütlichkeit auf. Ihr bekommt, wenn ihr euch zu Gott wendet, einen Frieden, den ihr sonst nirgends in der Welt kriegen könnt. Das ist schon wahr. Und ein Mensch, der an Gott glaubt, der das wissen kann, ich bin in der Hand Gottes, der braucht sich nicht mehr Sorgen zu machen, was die anderen über ihn denken und reden und für Beurteilungen schreiben und für Akten führen. sondern der kann wissen, wenn ich in Gottes Hand bin, da werde ich über diese Erde, durch dieses Leben gelenkt, geleitet, begleitet, geschützt, bewahrt, behütet. Das ist herrlich, so zu leben. Das ist wunderbar, so zu leben in einer Welt voller Leid und Ungerechtigkeit und Durcheinander, wenn man wissen kann, ich bin nicht zufällig hier hin und her geschubst. Ich werde nicht von einem willenlosen Schicksal durch die Welt gewirbelt, sondern ich laufe hier unter dem Auge Gottes lang. Und deswegen ist es wohl das Wunderbarste, was überhaupt passieren kann. Wenn ein Mensch begreift, dass Gott ihn ruft und dass Gott ihn haben will, und ich wünsche das euch, dass die, die diesen Ruf noch nicht gehört haben, dass sie ihn hören. Dass viele in dieser Woche, heute Abend und an diesen Abenden begreifen, Gott meint mich, Gott will mich haben. Das ist das Schönste, was ein Mensch erleben kann. Wenn ihm das aufgeht, Gott braucht mich und ruft mich. In dem Augenblick, wo ein Mensch zu Gott ein volles Ja sagt und wirklich anfängt, mit Gott zu leben, und das wollte ich an diesem ersten Abend euch klar und deutlich sagen, da hört die Gemütlichkeit auf. Gemütlichkeit, das ist was ganz anderes als Friede. Das kann einer ein äußerlich unruhiges Leben führen und trotzdem einen wunderbaren inneren Frieden haben. Das kann einer in einer äußerst unangenehmen, unruhigen Situation sein, zum Beispiel in einem Gefängnis. Und er kann trotzdem Frieden haben und Frieden ausstrahlen. Ich habe mal gelesen von zwei Männern, die saßen im Knast. Die waren auf der Straße verhaftet worden, zusammengedroschen, Prügel gekriegt und dann haben sie im Knast gesessen, waren angekettet. Und während sonst im Knast die Leute heulen oder fluchen oder schimpfen oder was, da haben die zwei gesungen. Und zwar Loblieder. Die haben so laut gesungen, dass das ganze Gefängnis davon munter wurde. Und als die Gefangenen alle schon munter wurden, und weil die so laut sangen, da kam noch Erdbeben dazu, da ist das Gefängnis eingekippt. Da fielen die Mauern um, da wurden die, die an die Mauern angekettet waren, frei. Das steht in der Apostelgeschichte drin, Apostelgeschichte 16. Und der Gefängnisdirektor, der wacht jetzt auf und sucht seine Gefangenen und rennt jetzt nur durch die Gänge da durch. Hat bloß ein Filzflasch an, der Hosenträger schleifen und der ringt nur die Hände. Wo sind meine Gefangenen? Und da will er sich umbringen. Und da sieht er sie da sitzen. Sieht sie friedlich da sitzen, die beiden. Paulus und Silas hießen die. Und sowas hat er noch nicht erlebt. Und er bestaunt die zwei und sagt, Mensch, das, was ihr habt, das möchte ich haben. Dass ihr in diesem Getöse hier ruhig da sitzen könnt. Er merkte, die haben was, die strahlen was aus, was ihm völlig fehlte. Die hatten eine Ruhe, eine Gelassenheit, einen Frieden, den er nicht kannte. Er konnte das nicht verstehen. Ich kann das gut verstehen. Die beiden, das waren Jünger von Jesus. Und Jesus hat mal gesagt, wer mir sein Leben übergibt, dem gebe ich einen Frieden, wie er ihn nirgends in der Welt bekommt. Und Jesus hält ja sein Versprechen. Und weil die ihm ihr Leben gegeben haben, hat Jesus diesen beiden auch seinen Frieden gegeben. Und Jesus hat mal gesagt, ihr kriegt von mir, wenn ihr mir euer Leben gebt, kriegt ihr eine Freude, die kann euch niemand in der Welt wegnehmen. Und weil die Jesus ihr Leben anvertraut haben, haben sie auch die Freude bekommen. Die Verheißungen von Jesus stimmen. Und wenn du Jesus beim Wort nimmst, bekommst du genau dasselbe. Die haben diese Freude bekommen und das ist wirklich eine Freude, die kann man aus den Menschen nicht rausdreschen. Die kann man nicht mit Knüppeln und Zuchthauszellen, die kann man aus einem Menschen nicht rausprügeln. Die beiden waren glücklich mit ihrem Gott. So kann das sein, dass auch wenn die Erde schwankt und die Situation noch so unangenehm ist, ein Mensch Frieden hat. Und seht ihr, Friede, das ist eben was anderes als Gemütlichkeit. Für Spießer, deren höchstes Lebensideal die Gemütlichkeit ist, die auf ihren Ansichten und Gewohnheiten draufsitzen, wie so die Leute vor ihrem Fernsehapparat. Für solche Leute ist Gott nichts. Spießer, das sind Menschen, die sind gegen jede Veränderung. Und Gott, der bringt immer Veränderung. Wo Gott anfängt, da hört die Gemütlichkeit auf. Und das ist das Erste, was der alte Abraham lernen musste. Der muss mit 75 Jahren nochmal völlig neu anfangen. Seine gemütliche Altbauwohnung verlassen. Muss alles zurücklassen, alles sausen lassen. und alle Kontakte, alle Brücken, alle Beziehungen hinter sich abbrechen. Warum war das nötig? Wenn die neue Beziehung, die neue Verbindung mit Gott wirklich halten soll, dann müssen alle anderen Verbindungen erstmal abgebrochen werden. Der Abraham, der muss jetzt lernen, sich nur ganz alleine auf Gott zu verlassen und auf nichts anderes. Und alle anderen Sicherungen, die er sonst hat, die werden ihm genommen. Und das ist dem Abraham bestimmt nicht leicht gefallen. Zumal wenn man bedenkt, dass heute noch im Orient die Familie, die Sippe, die tragende Lebensgemeinschaft der Menschen ist. Und das war damals erst recht so. Wer sich damals von seiner Sippe trennte, von seiner Familie, der war erledigt. Der war praktisch vogelfrei. Bei uns spielt die Familie nicht mehr so eine große Rolle wie damals und dort im alten Orient. Aber ich glaube, der Kurt Tucholsky, der hat recht gehabt, wenn er mal geschrieben hat, die Familie, in Klammern Familia Domestica Communis, die gemeine Hausfamilie, kommt in Mitteleuropa wild vor und verharrt gewöhnlich in diesem Zustande. Sie besteht aus einer Ansammlung vieler Menschen verschiedenen Geschlechts, die ihre Hauptaufgabe darin erblicken, ihre Nasen in deine Angelegenheiten zu stecken. Wenn die Familie größeren Umfang erreicht hat, nennt man sie Verwandtschaft. Die Familie erscheint meist zu scheußlichen Klumpen geballt und würde bei Aufständen dauernd Gefahr laufen, erschossen zu werden, weil sie grundsätzlich nicht auseinandergeht. So ist das. Die Familie geht grundsätzlich nicht auseinander. Und was die Verwandtschaft betrifft, im Jiddischen, da heißt das Wort für Verwandtschaft Mischpoche. Und ein kleiner Judenjunge, der wusste das noch nicht, und der fragt seinen Vater und sagt, Vati, Mischpoche, was ist denn das? Ist das was zum Essen? Und er sagt dann ganz im Gegenteil, das ist was zum Kotzen. Bei uns spielt die Familie nicht mehr so eine große Rolle, die Familie und die Verwandtschaft, wie früher. Und trotzdem kenne ich genug Familien, in denen einer Jesus nachfolgen möchte und wo die Familienmitglieder es nicht zulassen, dass er den Familienverband verlässt und Jesus nachfolgt. Jesus hat das genau gewusst. Jesus hat nichts gegen die Familie gehabt. Ich habe auch nichts gegen die Familie, im Gegenteil. Ich bin froh, dass ich eine habe und dass man freut sich, wenn man intakte Familien findet. Aber an einem Punkt ist die Familie gefährlich und das wusste Jesus. Die Familien belegen ihre Mitglieder manchmal wie mit einem Zwang und lassen sie nicht raus. Da kommt ein junger Mann zu Jesus und sagt von sich aus, ich will dir nachfolgen. Aber, sagt er, wenn du erlaubst, ich renne bloß nach meinem Hause, mich von meiner Familie verabschieden. Und da sagt Jesus, nein. Das geht nicht. Entweder du steigst sofort ein oder du lässt es ganz sein. Und er sagt zu dem jungen Mann, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Jesus hat ganz genau gewusst, wenn der zurückgeht zu seiner Familie, kommt er nie wieder. Da halten die den fest. Ich kenne viele junge Christen, die den Ruf Gottes gehört haben, die gerne mal zu so einer Veranstaltung kämen wie die hier oder in einen Gottesdienst gehen möchten. Und denen es die Eltern nicht erlauben, wo die Eltern sagen, du musst doch verrückt sein, dass du dich da mit der Kirche einlässt, du bringst uns in Schwierigkeiten. Ich kenne manchen jungen Christen, der gerne mal in die Kirche ginge, zum Gottesdienst, und der sich das nicht trauen kann, wegen seiner Eltern oder der Verwandtschaft. Wenn manche das schon nicht fertig bringen, eine Stunde sich mal zu lösen von den Familienklumpen, da kannst du dir mal vorstellen, wie schwer das dem Abraham gefallen ist, alles hinter sich zu lassen. Der Abraham, der hat eine gesicherte und gutbürgerliche Existenz vertauscht mit einer ganz unsicheren Zukunft. Der hat sein gemütliches Plätzchen unterm Ofen verlassen und ist losmarschiert in ein ihm völlig unbekanntes Land, ohne das Ziel genau zu kennen. Ohne überhaupt zu wissen, was ihn dort eigentlich erwartet. Der Abraham, der hatte weiter nichts als den Befehl von Gott, geh Abraham, geh. Und seine Verheißung, ich will dich segnen. Und im Vertrauen auf Gott ist er losmarschiert. Und damit ist der Abraham für alle Zeiten bis in unsere Zeit zum großen Vorbild des Glaubens und des Glaubensgehorsams geworden. Das ist nicht gesagt, wenn Gott dich zum Glauben ruft, dass er von dir das selber verlangt und dass du deine Familie verlassen musst, obwohl es das auch gibt. Ich bin vor ein paar Wochen in einer Gemeinde gewesen, zu einer solchen Woche wie hier, wo Menschen zu Jesus gekommen sind und ihm ihr Leben übergeben haben. Und eines Abends kommt ein solches Mädchen zu mir, heulend. Die hatte mit Jesus angefangen und die hatte das zu Hause natürlich gesagt. Und da haben die Eltern gesagt, wenn du das machst, wenn das wahr ist, dass du jetzt mit Jesus lebst und dich taufen lässt, da kannst du gehen. Da kannst du gleich zu deiner Freundin ziehen. In unserer Familie gehörst du dann nicht mehr. Und die heulte und sagte, was soll ich tun? Ich habe ihr vorgelesen, was Jesus darüber gesagt hat. Jesus hat das ja alles schon gewusst, dass das so kommen wird. Matthäus Evangelium 10, da hat Jesus gesagt, denkt ja nicht, dass ich gekommen wäre, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu erregen gegen seinen Vater und die Tochter gegen die Mutter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Familienangehörigen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist mein nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist mein nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist mein auch nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wie gesagt, ich weiß das nicht, ob Jesus das von dir so verlangen wird, dass du vielleicht deine Familie verlassen musst, obwohl es das alles gibt. Aber eins ist klar, wenn du wirklich anfangen willst, mit Jesus zu leben, da bedeutet das, dass du dein gemütliches Nest verlassen musst. Ich weiß nicht, wie das Nest aussieht, was du dir gerade als junger Mensch baust. Zum Beispiel im Blick auf deinen Beruf. Manche sind ja noch am Überlegen, was sie für einen Beruf mal wählen sollen. Meine jüngste Tochter, die schwankt immer noch, ob sie Schlagersängerin oder Verkäuferin werden soll. Das ist eine schwere Entscheidung. Am Schluss verkaufen sie alle zwei Käse. Andere haben schon ein ganz bestimmtes Berufsziel. Oder andere haben schon ihren Beruf. Was sagt ihr dazu, dass es viele Krankenhäuser gibt in unserem Land, wo ganze Stationen geschlossen werden müssen, weil es keine Schwestern, keine Ärzte, kein Pflegepersonal gibt? In der Stadt, aus der ich komme, in Karl-Marx-Stadt, ich glaube, ich habe gehört, das wäre die Stadt der DDR mit den meisten alten Menschen. Da gibt es viele alte Leute, die im wahrsten Sinn des Wortes im eigenen Saft in ihren Betten liegen. Und es gibt nicht genug Schwestern, Pflegepersonal und Leute, die die aufnehmen könnten in die Heime oder wenigstens in ihren Wohnungen versorgen könnten. Gibt es niemanden von euch zu denken? In dem Moment schief, wenn du sie ohne Gott machst. Das ist ja klar, wenn deine Pläne nicht mit dem Plan Gottes übereinstimmen, dann muss es irgendwie Kuddelmuddel geben. Denn Gott hat für dein Leben einen Plan. Bist du dir darüber im Klaren? Gott hat für dein Leben einen Plan. Und was Gott in die Hand nimmt, das geht garantiert in Ordnung. Und es kommt für dich darauf an, dass du zunächst mal den Plan Gottes über dein Leben erkennst. Und wenn du den erfahren willst, dann musst du in der Bibel lesen, hier in diesem Buch, mit dem ich da und hier rumfuchtle. Da steht das nämlich alles drin. Da steht der Plan für dein Leben drin. Ich hoffe, es hat jeder eine Bibel hier. Wenn du keine Bibel hast, dann kannst du dir am Ausgang eine kaufen. Und wenn du so arm bist, dass du keine 4,50 hast, dann kommst du hierher und dann lässt du dir eine schenken von mir oder von uns Mitarbeitern. Es sollte keiner in dieser Kirche sein, der nicht eine eigene Bibel besitzt. Wir haben genug hier, also. Da steht das Wort des Lebens drin. Zum Beispiel im Johannesevangelium, da sagt Jesus, ich bin gekommen, um ein inhaltsreiches und sinnerfülltes Leben zu bringen. Oder noch deutlicher, Johannes 15, da sagt er, ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Es kann kein Mensch sagen, mein Leben ist sinnlos, bei mir wird so und so nicht. Sondern die Bestimmung deines Lebens ist die, dass Gott sagt, du bist auf dieser Erde, um Frucht zu bringen. Bei dir kann was werden, bei dir kann was wachsen. Da soll was dabei rauskommen aus deinem Leben. Das ist der Plan Gottes für dein Leben, aber Gott gibt seine Pläne dir nicht von vornherein in allen Einzelheiten bekannt. Wenn du im Einzelnen Gottes Willen erkennen willst für dein Leben, dann musst du eine Vorbedingung erfüllen. Du musst erstmal Gott dein Leben gegeben haben. Die Übergabe deines Willens, das ist die Voraussetzung, um Gottes Willen zu erkennen. Verstehst du, du kannst dich hinsetzen und die Arme verschränken und sagen, na Gott soll mal seinen Plan rausrücken, was er vorhat mit mir und was da so drin ist. Und wenn dir es passt, sagst du ja, und wenn dir es nicht passt, sagst du nein. So wirst du Gottes Willen nie erfahren. Sondern wenn du von vornherein sagst, ja, ich bin bereit, das zu tun, was du von mir willst, dann kannst du Gottes Willen erfahren und dann kannst du ihn tun. Der Glaube, der geht immer los mit dem Gehorsam. Dafür ist der Abraham eben das Paradebeispiel. Der Glaube beginnt mit dem Gehorsam, dass du tust, was Gott von dir verlangt. Der Abraham hat das erlebt. Der hat erlebt, dass ein Mensch, der mit Gott geht, nicht auf der Strecke bleibt. Der hat erlebt, dass Gott sein Versprechen hält. Und wenn Gott sagt, ich sorge für dich, da sorgt er für dich. Und hinterher, wenn du es genauso machst wie der Abraham, und wenn du vielleicht noch so viel aufgeben musst, da wirst du genauso wie der Abraham sagen können, hinterher, was ich damals aufgegeben habe für Jesus, das war doch nichts. Das war doch nichts im Vergleich zu dem, was ich bei Gott gewonnen habe. Der Apostel Paulus, das war ein gebildeter Mensch, der hat viel aufgegeben. Das war ein kluger Mensch. Aber als er Jesus gefunden hatte, da hat er mal gesagt, alles andere, was ich vorher wusste und hatte, das ist doch weiter nichts als ein alter Dreck gegenüber dem Jesus, der jetzt mein Herr ist. Die Gewinnchancen, die sind für uns alle gleich, ganz egal, wie jung oder wie alt wir sind. Es ist keiner zu alt und keiner zu jung, um zu Gott zu kommen. Wir haben ja alle möglichen Altersstufen in dieser Kirche drin. Ich rede besonders zu den jungen Menschen, aber auch ihr Alten. Auch wenn ihr 75 seid, denkt ja nicht, ihr seid aus dem Schneider raus. Und es wäre zu spät für eine Bekehrung. Mancher rennt 75 oder 80 Jahre auf dieser Erde rum und drückt sich auf Kirchenbänken rum und findet nie den Weg zu Gott. Es ist für keinen zu spät und für keinen zu früh, sondern jeder, auch wer hier ist, jeder ist gerufen. Der Abraham, das muss man sich mal vorstellen, der war 75 Jahre, wo der wirklich erst mal anfing zu leben. Ihr habt Abraham gegenüber den großen Vorteil, ihr braucht nicht zu warten, bis ihr 75 seid, sondern ihr könnt jetzt schon kommen. Du kannst, wenn du willst, den Weg mit Gott gehen von heute an. Du kannst, wenn du willst. Ich möchte das betonen mit diesem Wollen. Das ist ganz entscheidend wichtig. Du hast einen Kopf zum Denken. Und du hast ein Herz für deine Gefühle. Und du fühlst dich vielleicht wohl hier drin in so einer Kirche und sagst, es ist vielleicht schön, Christ zu sein. Und Gefühle haben ist ja auch was Schönes. Bloß auf Gefühlen kann man niemals einen Glauben aufbauen. Morgen früh in deinem Betrieb, wenn du alleine bist, hast du ganz andere Gefühle als hier in der Kirche mit vielen Christen. Gefühle tragen dich nicht durch die Schwierigkeiten des Lebens. Und deswegen möchte ich dir sagen, lass dich hier nicht von einem religiösen Gefühl überwältigen und von einer religiösen Welle mitreißen, sondern es geht darum, dass du mit deinem Kopf und deinem Herzen, mit Sinnen und Verstand und deinem ganzen Willen, dass du eine Entscheidung fällst. Eine willentliche, klare, bewusste Entscheidung. Darum geht's. Und deshalb frage ich dich, willst du in das verheißene Land? Und willst du nach Gottes Plan leben? Willst du frei werden von deiner Schuld? Es gibt ja Menschen, die wollen gar nicht frei sein. Und selbst wenn man denen den Weg zur Freiheit zeigt, da bleiben die stur wie die Ochsen stehen auf dem Mist ihres Lebens, den sie nur gebaut haben. So wie die Büffel in dem Film, denn sie sind nur Kinder. Der Film ist ja bei uns in den Kinos und im Fernsehen gelaufen vor kurzem. Da ist eine Büffelherde. Und diese Herde, die ist eingesperrt in ein Gehege. Büffel, das sind Tiere, die sind bestimmt für die Freiheit. Und diese Tiere sind eingesperrt, damit Touristen mal ein bisschen Wildwest spielen können und die abschießen können, bloß aus Spaß. Und dann ist eine Gruppe von Jungs, denen tun diese Tiere leid. Und mit einer ungeheuren Anstrengung, zu der nur die Liebe fähig ist, bringen diese 14-jährigen Kerlchen es fertig, diese Büffelherde zu befreien. Das zeigt der Film, wie die ganze Nacht dahin marschieren und einbrechen. Und endlich ist das Tor auf. Das Tor ist auf. Und da stehen diese Tiere blöde, klötzend vor der Freiheit und gehen nicht raus. Die sind frei und nützen es nicht. Und der eine Junge, der schreit da vor Verzweiflung diese Tiere an und sagt, los, ihr Idioten, brennt! Aber die stehen bloß sturklotzend da. Und da macht er denen Beine und treibt die raus. Er selber verliert bei diesem Befreiungsversuch sein Leben. Mensch, du bist doch kein Ochse. Du bist doch ein Wesen, was von Gott zur Freiheit bestimmt ist. Und Gott tut es unendlich leid, wenn der dich sieht, wie du lebst. Wie du eingesperrt bist in ein Gefängnis von Lügen und Vorurteilen und wie du angekettet bist an deine Schuld und an deine Sünde und an deine Süchte und an deine Vergangenheit. Und das tut Gott leid. Und mit einer ungeheuren Anstrengung, einer Anstrengung, zu der eben nur eine göttliche Liebe fähig ist, hat Gott es fertiggebracht, dir die Freiheit zu bringen. Das Tor zur Freiheit für dein Leben steht auf. Gott hat seinen Sohn in diese Welt geschickt und hat ihn sterben lassen am Kreuz für deine Schuld. So viel ist Gott deine Freiheit wert, dass er sein Leben für dich hingegeben hat. Und seither, da hast du das nicht mehr nötig, dass du dein Leben sinnlos vergammelst und vertust. Seit Jesus gesiegt hat, da kann keine Macht der Welt dich fertig machen. Da kann keine Sünde und keine Finsternis dich mehr knechten. Und ich frage dich, wie lange willst du noch im Gefängnis deiner Sünde stecken bleiben? Wie lange willst du noch zögern, den Schritt in die Freiheit zu tun? Mensch, überleg dir das, du kannst frei sein. Ich frage dich, worauf wartest du eigentlich noch? Jesus, der wartet auf dich. Freunde, wir haben euch aufgefordert, dass ihr, wenn ihr noch nicht mit Jesus lebt, diesem Jesus euer Leben übergebt. Das ist nicht bloß eine Rede, sondern was wir hier sagen, was ich sage und was der Gott mitsingt, das ist ernst gemeint. Das ist uns ernst mit dem. Da will ich euch jetzt sagen, wie man das praktisch machen kann. Wie macht man das, Jesus sein Leben übergeben? Es gibt da viele Möglichkeiten. Ich will euch ein paar nennen. Du kannst dort, wo du sitzt, in der Bank, wo du jetzt bist, oder auf dem Heimweg oder zu Hause, da kannst du mit Jesus reden. Und du kannst zu Jesus sagen, Herr, ich war lange weg und jetzt bin ich wieder da. Und ich habe gegen dich gesündigt, aber ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir mein Leben, sei du mein Herr. So oder so ähnlich kannst du beten, du kannst machen, wie du willst, aber du kannst ihm dein Leben übergeben, dort, wo du bist. Da brauchst du niemanden dazu. Du kannst aber auch zu deinem Jugendleiter gehen oder zu deinem Pfarrer oder zu irgendjemand anders. Und kannst in dessen Gegenwart Gott dein Leben übergeben. Du wirst ja sowieso, wenn du es für dich alleine zu Hause getan hast, ein paar Minuten später loslaufen und das deiner Familie oder deinem Pfarrer oder am nächsten Tag den anderen sagen. So etwas kann man ja nicht für sich behalten. Das muss man ja aussprechen, wenn man einen neuen Herrn gefunden hat. Wenn man das Glück des Lebens gefunden hat. Manchmal ist es gut, wenn man mit einem anderen das macht oder vor einem anderen. Und du bist ja eingeladen, wir haben heute Abend Zeit für dich. Die Kirche bleibt hier auf, solange ihr noch Lust habt. Ihr könnt mit uns reden und ihr könnt mit uns beten. Und wenn du einen Menschen brauchst, mit dem du beten und sprechen möchtest, dann wende dich an die mit dem Abzeichen oder an Gottfried und mich. Dann komm.